Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deinen guten Heiligen Geist, für alles, was du tust. Hilf uns, hilf mir zu lehren, hilf uns zu verstehen. Wir geben dir unsere Herzen und wir möchten empfangen, was du uns heute geben willst, Herr. Danke dafür. Amen. Ich möchte heute die letzte Einheit aus unserer Lehrserie über die Gaben des Geistes lehren. Wir sind jetzt angekommen bei der Gabe der Prophetie oder der Weissagung. Und ich möchte gerne heute über diese Gabe sprechen. Nicht ganz so ausführlich, wie ich das ursprünglich vorhatte, weil ich denke, wir haben schon gerade auch in den letzten Monaten einiges an Erfahrungen damit gemacht und bewegen uns ja da vorwärts. Und ich möchte heute im zweiten, größeren Teil noch einige Sachen sagen, wie wir Prophetie prüfen können. Und was die Bibel darüber sagt, wie wir damit umgehen sollen und können. Also die Gaben des Heiligen Geistes möchte ich auch heute wieder zum Anfang setzen, sind Gnadengaben. Und wenn wir einander dienen mit einer Geistesgabe, dann ist die Gnade Gottes in Aktion. Das ist ein Ausdruck, ein ganz praktischer Ausdruck von Gottes Gnade. Das heißt, der Charakter all dieser Gaben und auch das Ziel all dieser Gaben ist, dass Gnade praktisch wird, dass Gnade sich bewegt. Es geht also bei den Geistesgaben nicht um irgendwie eine Profilierung oder irgendeine Art von Karriere machen, sondern es geht darum, dass Gottes Gnade sich vorwärts bewegt. Und für alle Beteiligten, die in einer Gabe dienen, wo uns das Neue Testament ja mehrfach auffordert dazu, und auch die diese Gabe in dem Moment empfangen, werden gesegnet, weil es ein Ausdruck von Gottes Gnade ist. Also Schriftstelle 1. Korinther 12, 31, da sagt Paulus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Wir sollen um die Gaben eifern, wir sollen nach ihnen streben, wir sollen sie üben, wir sollen uns für sie interessieren, wir sollen nicht die Haltung haben, da gleichgültig zu sein oder zu denken, das ist irgendwie sowieso nichts für mich. Das steht auch noch an einer anderen Stelle, nicht nur hier, dass Paulus sagt, wir sollen eifern. Das meint irgendwie in irgendeiner Art aktiv werden in den Gaben, dienen zu können, Gaben zu empfangen und darin auch reif zu werden. Das ist, was Paulus gerne möchte. Und dann 1. Korinther 14, 1, da sagt er, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass er weissagt oder prophezeit. Also die Wörter kann man gegeneinander austauschen. Und dann Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also hier haben wir schon die Ausrichtung für Prophetie und das Ziel. Wozu gibt der Heilige Geist diese Gabe? 3 Punkte sind uns hier genannt. Zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Ein dreifacher Zweck von Prophetie. Also Erbauung, das ist ja doch ein bisschen ein älteres deutsches Wort. Zumindest beim Word kommt da bei der Rechtschreibprüfung ein roter Strich, wenn du das Wort Erbauung schreibst. Aber es meint stärken, aufbauen oder bestätigen oder etwas effektiver machen. Das ist ein Zweck von Prophetie. Etwas stärken, etwas aufbauen, etwas bestätigen. Sehr oft ist es eine Bestätigung, dass etwas, was wir in unserem Herzen haben, durch eine Prophetie befestigt wird. Und wir manchmal auch sowas suchen oder sowas brauchen, dass noch eine Bestätigung kommt. Und das ist ein Zweck von Prophetie, dass sie Dinge bestätigt. Vielleicht gibt es eine Situation, wo wir schon mal über eine Sache sicher waren und vielleicht wieder unsicher geworden sind. und Prophetie kann Dinge bestätigen. Der zweite Zweck war die Ermahnung. Andere Übersetzungsvarianten von dem Wort heißen auch anregen oder ermutigen oder mahnen, aufrütteln, aufdecken oder überführen. Das ist ein zweiter Zweck von Prophetie. Oder möchte das einfach mal als Beispiel verwenden. Wenn ihr da genau zuhört, als François verschiedene Prophetien gegeben hat, weiß nicht, ob ihr das wahrnehmt, dass starke Ermahnung in seiner Prophetie ist, obwohl sie sehr ermutigend ist und sehr positiv, gibt es Passagen, die stark ermahnend sind. Also ich konstruiere mal ein Beispiel, weil ich will nicht Beispiele nennen, weil vielleicht können wir uns dann erinnern und wissen, wen ich meine, und das möchte ich vermeiden. Also ich finde, dass er das auf sehr hohem Niveau beherrscht, sehr ermutigend und positiv zu prophezeien und trotzdem starke Ermahnung da drinnen irgendwie ist. Zum Beispiel, dass er jemand eben prophezeit: Ja, ich sehe, dass du ein ganz großzügiger Mensch bist und dass kein Geiz in dir ist, zum Beispiel. Und dann kann es sein, wenn die Person so kurz über sich nachdenkt und stellt fest: Oh, also so großzügig bin ich eigentlich nicht. Und das in solchen Passagen ist starke Ermahnung. Aber weil François das so ausspricht: Ich sehe, dass du ein großzügiger Mensch bist und dass da kein Geiz in dir ist und dass du gerne gibst. Obwohl das vielleicht nicht so ist im Moment, stellt es niemand bloß irgendwie. Und es ist irgendwie ein guter Weg, dass nicht der Feind das irgendwie verwendet, um Verdammnis auszubreiten. Und trotzdem, wenn jemand über sich nachdenkt und die Worte genau anschaut, die er gehört hat in dieser Prophetie, wird er feststellen, dass da eine starke Ermahnung ist. Weg von Geiz hin zu Großzügigkeit, zum Beispiel. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt von Prophetie ist auch ermahnen und überführen. Und das Dritte, was in diesem Vers steht, ist Trost. Also durch die Gabe der Prophetie setzt der Geist Gottes Hoffnung frei und bringt eine Ermutigung, die irgendwie mehr Kraft hat als: Ja, das wird schon wieder, oder das wird schon irgendwie gut. Es ist eine Ermutigung von einer höheren Qualität. Und ich glaube, dass durch Prophetie die Hauptangriffswaffen oder die Hauptangriffsbereiche des Feindes überwunden werden. Ich glaube, dass so seine zwei Standardangriffe sind gegen uns, ist Verdammnis und Entmutigung. Das sind so die beiden Hauptdinge, wie der Feind gegen uns arbeitet. Verdammnis und Entmutigung. Und durch Prophetie wird es überwunden. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Paulus sagt, wir sollen eifern nach den Gaben und wir sollen alle in Sprachen reden. Aber darüber hinaus eifert nach der Weissagung, nach der Prophetie. Weil, glaube ich, Paulus wusste, was es bedeutet, vom Feind mit Verdammnis oder Entmutigung attackiert zu werden. Ich glaube, da hatte er mächtige Erfahrung. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum er die Gabe von Prophetie so als noch wichtiger als alle anderen darstellt. Weil mit dieser Gabe oder mit dieser Gnade von Gott in Aktion Verdammnis und Entmutigung überwunden werden. Und ein Punkt, der mir noch wichtig ist, dass im Wesen von Prophetie das Wesen vom Heiligen Geist steckt. Also das bedeutet, dass Prophetie niemals Leute verurteilt oder verdammt oder durch Prophetie in eine Situation dargestellt wird, die ausweglos erscheint. Und der Heilige Geist wird im Wort Gottes unser Tröster genannt. Und das Wesen von Prophetie, glaube ich, ist Trost. Das finden wir im Johannes 14 und auch 16. Das lese ich uns nochmal. Da sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und Johannes 14, Vers 16 wird der Heilige Geist als Beistand bezeichnet. Und Sein Wesen ist also, uns beizustehen, uns zu trösten, uns zu leiten, uns zu überführen, wenn wir auf falschen Wegen sein sollten. Und das ist auch das Wesen von Prophetie. Dann glaube ich, dass, wie ich das schon beim letzten Mal sagte, Prophetie und die Auslegung von Sprachen irgendwie ineinander übergehen oder so eine Kombination aus beiden sind. Und dass die Gabe von Prophetie etwas ist, weil Paulus das eben so sagt, strebt, oder ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, aber vielmehr noch, dass ihr weissagt. Und wenn Paulus sagt, dass er gerne möchte, dass wir das alle tun, deshalb glaube ich, dass wirklich jeder, der das möchte, diese Gabe empfangen kann, zu prophezeien. Und das, denke ich, müssen wir unterscheiden von der Dienstgabe des Propheten. Ich glaube nicht, dass jeder ein Prophet ist. Aber ich glaube, dass jeder die Gabe von Prophetie empfangen kann, der das möchte. Sonst wäre das unlogisch und machte keinen Sinn, dass Paulus sagt, betet alle in Sprachen, aber vielmehr noch, dass ihr alle weissagt. Also die Gläubigen, die in der Gabe der Prophetie dienen, sind nicht notwendigerweise auch Propheten. Ich denke, das sind Berufungen, die nicht alle haben. Womit gleich, ich glaube, dass es noch viel mehr Propheten geben wird und geben muss, damit die Gemeinde vorbereitet ist auf die Zeit, die kommt und letzten Endes auf das Kommen von Jesus. Dann ist es bei Prophetie so, das finden wir 1. Korinther 14, 32, da sagt Paulus, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das beinhaltet, dass auch diese Gabe in gewisser Weise unter unserer Kontrolle ausgeübt wird, wobei wir sie natürlich nicht unabhängig vom Heiligen Geist ausüben können. Aber wir kontrollieren sehr wohl, wann wir mit einer Prophetie beginnen und wann wir damit aufhören. Und diese Schriftstelle sagt mir auch, dass der, der prophezeit, verantwortlich ist für das, was er sagt. Also der, der die Prophezeiung ausspricht, ist rechenschaftspflichtig für das, was er sagt. Es wird da, gibt da viel prophetische Seminare und ich denke, in den letzten Jahren ist da eine starke Betonung allgemein im Leib Christi. Und manchmal, in manchen Bereichen treibt das solche Blüten, die irgendwie nicht mehr gut sind und Leute prophezeien Dinge in Momenten, wo das nicht hingehört oder Dinge, die nicht richtig sind und sagen, das hat der Herr gesprochen, ich bin nur der Kanal, also ich habe gar nichts damit zu tun, das ist das Reden Gottes und das ist nach der Bibel nicht so. Der Prophet ist verantwortlich für das, was er prophezeit. Nicht in der Form, dass er für die Erfüllung sorgen muss, aber in der Form, dass er Verantwortung hat, wann beginne ich, wann höre ich auf und ist das, was ich sage, wirklich vom Herrn. Es kann also niemand in chaotischer Art und Weise irgendwie diese Gabe gebrauchen oder in verletzender Art und Weise und dann sagen, das hat der Herr gesprochen. Also da bin ich die falsche Adresse, kannst du dich an den Herrn wenden. Das ist falsch. Der Heilige Geist zwingt auch niemand zu irgendetwas und das tut er auch nicht mit der Gabe von Prophetie. Und das ist auch ein Kennzeichen, wo man eine Prophetie genau prüfen sollte, wenn man spürt, dass man über die Prophetie so irgendwas gedrängt oder gezwungen werden soll. Also der Heilige Geist zwingt niemand, irgendetwas zu tun. Es kann also sein, dass diese Gabe von Prophetie auch wieder in verschiedenen Arten und Weisen wirkt in uns oder in demjenigen, der sich danach ausstreckt. Es kann sein, dass du mehr die Dinge siehst, die du prophezeist, in Form von Bildern oder wie so ein Kurzfilm. Und dass du deine Prophetie mehr in die Richtung oder in der Art und Weise funktioniert, dass du beschreibst, was du siehst. Das ist eine Art, glaube ich, wie Prophetie zu uns kommt oder wie der Heilige Geist das macht. Bei wieder anderen Leuten, glaube ich, ist es so, dass sich einfach Gedanken verdichten oder bestimmte Kernaussagen, die irgendwie klar werden in unseren Gedanken und dass wir diese dann aussprechen. Und ich denke, wenn wir in dem Bereich sind, das zu empfangen und auch zu üben, dass es da nicht ganz so sehr auf die haargenau wörtliche Rede drauf ankommt, sondern auf den Schwerpunkt in der Aussage. Das ist, glaube ich, wichtiger, als ob die Formulierung ganz exakt war. Dann kann es sein, dass, also wir formulieren das, glaube ich, so, dass wir sagen, ich habe einen Eindruck, dass das irgendwie so eine Mischung ist aus sowas wie ein Bild oder eben einen Gedanke und dass man das einfach in Worte fasst. Und obwohl wir Respekt davor haben sollen, weil ich sagte, die Propheten sind verantwortlich für das, was sie prophezeien, sollen wir das in der großen Freiheit tun, weil es wirklich nicht so ist, dass es exakt auf den Wortlaut ankommt, sondern der Heilige Geist transportiert etwas durch unseren Geist, was ihm wichtig ist. Und wenn unsere Herzen dabei gute Motive, reine Motive haben, dann ist der Heilige Geist dazu in der Lage, das durch uns zu transportieren. Und dann kommt auch bei dem, für die die Prophetie bestimmt ist, die Aussage des Geistes auch an. Also wir müssen uns nicht so viel Gedanken machen, ob die Formulierung ganz genau die ist, die Gott sagen wollte. Das ist, glaube ich, auch in der Phase, wo wir das üben, nicht ganz so wichtig. Es kommt vielmehr darauf an, dass die Kernaussage, die der Heilige Geist transportieren möchte, dass die transportiert wird. Und dazu braucht er unseren Mund und auch unsere Demut, unseren Gehorsam. Dazu braucht er unsere Kühnheit und dazu braucht er uns, das Risiko einzugehen. Dazu braucht er uns und möchte uns verwenden. Ja, also da ist große Freiheit und da dürfen Fehler passieren, wenn wir ja mit Prophetie so umgehen, wie es die Bibel sagt. Und Paulus hängt das dann direkt an in dem Kapitel über die ganzen Geistesgaben, dass er am Ende sagt, 1. Korinther 14, 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Die anderen sollen urteilen. Ganz einfach. Und das, ja, das wollen wir uns anschauen. Was meint das alles? Wie kann ich denn prüfen, ob eine Prophetie wirklich vom Herrn ist? Ja, wir haben gesehen in diesem Vers erstmal prinzipiell, dass es richtig und biblisch ist, eine Prophetie zu prüfen. Das heißt also nicht automatisch, es gibt jemand eine Prophetie und das muss ich annehmen, das ist dann so, das Wort Gottes, und das ist so und das bleibt so und das steht dann eben im Raum. Und der, der prophezeit, soll und muss die Bereitschaft mitbringen, dass seine Prophetie auch geprüft werden darf. Also das von beiden Seiten her muss man sich da gegenseitig Freiheit geben. Es ist absolut biblisch, Prophetie zu prüfen. Dazu fordert Paulus uns auf. Und das sollen wir tun. Und der da prüft, der soll das mit einer guten Haltung tun, also nicht mit einer Haltung, die von vornherein allen ganz total kritisch gegenübersteht und also nicht mit dem Ansinnen, ich werde das jetzt auseinanderpflücken und zerlegen, bis nichts mehr davon übrig ist, sondern schon mit einer Haltung, ich will hören, was Gott mir hier sagt. Aber es soll geprüft werden. Und das gibt wieder dem, der prophezeit, die Sicherheit, wenn da irgendwie was nicht vom Heiligen Geist war, wenn das irgendwie von mir kam, wenn das irgendwie nicht so 100% treffsicher war, ist das nicht so dramatisch, weil es wird nochmal geprüft. Und dann nach der Prüfung, was dann davon bleibt, das ist gut und das können wir verwenden. Also irgendwie beide Seiten sollen sich da die Freiheit geben, eben sich so zu verhandeln, wie es das Wort sagt. Im Bild gesprochen ist es so, dass der Heilige Geist da in unseren von neuem geborenen Geist etwas gibt. Und das kann eben sehr verschieden sein, dass wir mehr Dinge sehen, dass wir mehr Dinge hören, dass es mehr Gedanken sind. Und das sprechen wir aus. Aber der reine Inhalt vom Himmel muss ja in unserem Geist, durch unsere Gedanken, durch unseren Willen, durch unseren Mund zu den anderen. Und auf dieser Wegstrecke gibt es einfach Verunreinigungen. Und das ist normal. Und also das sollte uns nicht davon abhalten, das zu üben. Und das ist auch keine Beeinträchtigung des Geistes Gottes. Und der Heilige Geist weiß das und kennt, wie wir gebaut sind und weiß das alles viel besser als wir. Und das ist für ihn kein Problem. Also wenn wir uns das kurz vorstellen, ne, im Kopf eines Menschen und ganz inne ist unser von neuem geborener Geist, dann kommt dorthin das, was der Heilige Geist gibt. Und das muss ich dann durcharbeiten, bis es aus unserem Mund kommt. Und wenn das aber auch, weil wir ja entscheiden, wann wir anfangen und ob wir es sagen oder nicht sagen, und wenn das durch uns durchkommt, dann ist das durch unsere ganze Gefühlswelt und durch unsere Prägung, durch unsere Kultur und ein Stück auch durch unsere Gedanken, weil wir vielleicht auch die Person kennen, über die wir prophezeien, muss das da durch. Und wenn das, was vom Geist kommt, durch all die Stationen durch ist, bis es letzten Endes aus unserem Mund kommt, dann ist es einfach nicht mehr 100% rein. Und das, ja, dürfen wir uns eingestehen, dass es so ist. Und das ist kein Problem. Das ist so. Und da will ich uns noch ein bisschen einen Hintergrund zeigen aus der Schrift, weil es da einen ganz wesentlichen Unterschied gibt zwischen den Propheten des Alten Testaments und der Gabe von Prophetie, die wir heute praktizieren. Und diesen Unterschied müssen wir unbedingt verstehen, dass wir in voller Freiheit prophezeien können. Und dass diese Gabe diese Breite unter uns einnimmt, die es haben soll, dass wir einfach ganz stark gerüstet sind gegen Entmutigung und Verdammnis. Und da lese ich uns erstmal ein paar Passagen aus dem Alten Testament, also zum Thema Prophetie im Alten Testament, im Alten Bund. 5. Mose 18, Vers 20. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Oha. Wenn wir das auf die Gabe von Prophetie anwenden, dann prophezeit doch niemand mehr. Weil wir haben gerade gelesen, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe. Uha. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Das ist über Propheten im Alten Bund. Zu dieser Zeit war es so, dass das Volk Gottes eben die Könige brauchte und die Propheten. Das war nie in Personalunion und der Weg, über den Gott zu seinem Volk sprach, war ausschließlich über die Propheten. Und fast alle Könige, bis ganz wenige Ausnahmen, konnten auch Gott selber nicht hören, sondern sie mussten den Prophet fragen, bitte frag Gott, soll ich das und das tun? Und der Prophet hat Gott gefragt, Gott hat ihm geantwortet und der Prophet sagt es dem König. Jetzt müsste ja für uns im Neuen Bund da eine Schriftstelle aufklappen. Was sagt das Neue Testament? Dass wir alle Könige und Priester sind. Durch den Neuen Bund, durch das Blut des Lammes. Also zur Zeit des Alten Bundes sprach Gott bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich zum Prophet und er sprach zum Volk. Und die Propheten zu dieser Zeit hörten die Stimme Gottes absolut unmissverständlich und sonnenklar. Genauso klar, wie ihr mich hoffentlich versteht. Und deshalb war der Maßstab so streng. Also den Propheten im Alten Bund ging es nicht so wie uns heute, dass wir viele Dinge schemenhaft wahrnehmen und dass mehrere in einer Gebetszeit verschiedene Aspekte wahrnehmen und wenn wir die zusammentragen, dass sich daraus ein Bild entwickelt, was der Heilige Geist geben will. Die Propheten, bei denen war das völlig anders, weil sie waren der einzige Kanal, durch den Gott sprach und sie haben Gott ganz klar und unmissverständlich verstanden. Und deshalb war die Strafe auch so streng, wenn sie dann etwas anderes sagten, weil das taten sie dann absolut wissentlich und mit Absicht. Es gab also nicht die Möglichkeit eines Missverständnisses. Und da lese ich uns mal noch zwei weitere Schriftstellen, eine aus 2. Mose 20, ab Vers 18. Das ganze Volk nahm den Donnerwar und die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Und als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von ferne stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das ist eine Passage, kurz nachdem sie ausgezogen waren aus Ägypten. Und Gottes ursprünglicher Plan war, dass das ganze Volk zu ihm kommt und dass er auch zu dem ganzen Volk redet. Aber das Volk hat sich gefürchtet. Sie haben diesen rauchenden Berg gesehen und den Hörnerschall und die Flammen. Und sie haben gesagt, Mose, rede du mit Gott. Wir fürchten uns, wir werden sterben. Wenn wir da hochgehen, wir werden alle draufgehen. Wir werden alle sterben. Und Mose sagt noch zum Volk, nein, fürchtet euch nicht. Diese ganze furchteinflößende Erscheinung ist, weil Gott euch prüfen will, weil Gott will, dass ihr Furcht Gottes habt. Weil Gott will, dass er nicht sündigt. Aber das Volk blieb von ferne stehen. Und Mose war der Einzige, der sich dem Dunkel näherte, wo Gott war. Also hier fiel irgendwie die Entscheidung dafür, dass dann Gott eben zu Mose sprach und Mose zum Volk. Und dann später eben zu den Propheten und die Propheten zum Volk. Aber Gottes ursprünglicher Plan war, so wie es heute für uns sein kann im neuen Bund, dass er zu allem in seinem Volk spricht. Im 5. Mose 18 gibt es auch noch eine ganz starke Prophetie auf Jesus hin. Die möchte ich uns auch lesen ab Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Also dieser Propheten, wo Gott sagt, den werde ich aus ihrer Mitte erstehen lassen, ist ein Hinweis auf Jesus. Und hier ist auch nochmal diese Passage, dass das Volk sich fürchtete in der Form, dass sie nicht in die Nähe Gottes gegangen sind. Das ist ein tragischer Moment, glaube ich, gewesen. Dass Mose der Einzige war, der sich Gott genähert hat. Also Gott wollte zu seinem Volk sprechen, aber sie blieben fern. Und Mose trat vor und dann wird Jesus auch in dieser Prophetie angekündigt als Prophet. Und zu Pfingsten ist es in diesen Zustand zurückgekommen, den Gott eigentlich wollte, in dem sein Geist ausgegossen wurde und damit Gott wieder zu jedem redet. Das bedeutet, wir brauchen heute keinen Prophet mehr in der Funktion oder in der Art wie im alten Bund. Obwohl die prophetisch begabten Leute manchmal in der Richtung ein Stück ausgenutzt werden vom Volk Gottes, frag du mal den Herrn, was ich machen soll. Sag du mal, was soll ich machen? Wir alle können die Stimme Gottes hören, wir alle sollen ihn suchen und wir alle hören von ihm, was er für uns will. Und der Heilige Geist möchte durch jeden von uns sprechen und gibt jeden Prophetie, der das will. Ich lese nochmal diesen Vers, 1. Korinther 14, 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auch auslegt, damit die Gemeinde Erbauung finde. Also Prophetie ist heute ein Teil von dem Ganzen, was der Heilige Geist tut. Und ich denke, dass wir das oft nicht so klar wahrnehmen, dass wir ganz eindeutig die Worte wiedergeben können. Das denke ich, das passiert auch, aber nicht immer. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns als Leib sieht und dass er deshalb nicht einer Person die vollständige, alleinige Prophetie gibt, sondern dass er verschiedenen Leuten Teile gibt von dem, was er sagen will, damit wir mehr und mehr lernen, als Leib zu funktionieren. Ich hatte gesagt, dass es biblisch ist und richtig ist, Prophetie zu prüfen. Das möchte ich uns anhand von Schriftstellen auch zeigen. 1. Johannes 4, Vers 1. Da steht, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und dann Vers 6, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es einen Geist des Irrtums gibt und dass an dieser Stelle und auch an anderen die Bibel sagt, dass es falsche Propheten gibt. Schlussendlich gibt es auch falsche Prophetien damit. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es so viel falsche Propheten gibt wie noch nie zuvor. Und deshalb müssen wir eben wissen, wie wir Prophetie prüfen können. Also Johannes sagt es sehr klar, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, deshalb sollen wir prüfen. Deshalb sollen wir nicht in einer naiven oder gutgläubigen Art und Weise jedem glauben, der die richtigen Worte verwendet oder der sagt, so spricht der Herr. Ich beschäftige mich gerade mit einem Buch, was im Deutsch erschienen ist, über eine Irrlehre, die gerade sich über die ganze Welt ausbreitet. Und da werden sehr viele Aspekte aufgegriffen. Und es gibt aktuell wirklich Leute, die sich Prediger nennen und einen ganz üblen Schaden anrichten im Reich Gottes und die man ganz klar als falsche Propheten bezeichnen kann. Und wo Dinge gelehrt werden, die Gotteslästerung sind. Also wir können nicht einfach alles glauben, bloß wenn jemand irgendwie christlich erscheint oder die Formulierung vorne ansetzt, so spricht der Herr, sondern wir sollen und müssen prüfen, weil die Bibelstelle sagt, es gibt den Geist der Wahrheit und es gibt den Geist des Irrtums. Und da möchte ich ein paar praktische Punkte nennen, wie wir das machen können. Prüfung von Prophetie. Also, ich hatte ja gesagt, über diese Gabe, das Grundwesen ist Erbauung, Ermahnung und Trost. Und irgendwie muss Prophetie eins dieser Bestandteile haben. Paulus sagt, wer weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt, Prophetie hat diesen Aspekt von Ermahnung und Überführung oder kann diesen haben. Aber Prophetie ist niemals zerstörend oder verdammend oder verwirrend. Prophetie muss dieses Wesen haben, Dinge klarer zu machen und nicht noch mehr durcheinander. Und das ist so ein Merkmal, wo man genau hinhören sollte und das vor Gott bewegen sollte, wenn Prophetie verwirrend ist, wenn ich weniger durchblicke als vorher, das ist seltsam. 2. Korinther 10, Vers 8. Denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden. Also Paulus sagt das hier in dem Zusammenhang, dass ihm wahrscheinlich Vorwürfe gemacht wurden. Und er sagt, mir ist eine bestimmte Vollmacht gegeben worden, aber nicht zu eurer Zerstörung, sondern zu eurer Erbauung. Und das steht auch nochmal 2. Korinther 13, 10. Deswegen schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Hier spielt auch mit hinein, dass wir als reife Christen gelernt haben müssen, wie fühlt sich das an, wenn der Heilige Geist mich überführt und wie fühlt sich das an, wenn der Satan mich verdammt. Das müssen wir unbedingt auseinanderhalten können. Es steht nicht der Anspruch, dass wir nach jeder Prophetie absolut nur fröhlich sein müssen. Es kann sein, dass eine echte, vom Geist gewirkte Prophetie zu uns kommt, wo wir erstmal nicht lachen können. Das kann durchaus sein. Vielleicht überführt uns Prophetie von etwas, was uns betrübt. Deshalb müssen wir unterscheiden können, wie überführt der Heilige Geist und wie unterscheiden wir das davon, dass der Feind permanent versucht, uns unter Verdammnis zu halten und zu bringen. Und die Unterscheidungskriterien sind, dass Überführung sehr konkret ist und wir genau wissen, was wir zu tun haben. Wenn der Heilige Geist dich von etwas überführt, dann weißt du genau, was er meint und du weißt genau, was du zu tun hast. Das ist sehr klar. Der Feind bleibt mit seinen Anschuldigungen allgemein. Und das Ergebnis ist immer, na gut, dann macht es ja eh keinen Sinn. Und das ist ja sowieso und überhaupt und ja, genau. Und hier, da bin ich immer gefallen und das macht einfach keinen Sinn und ich bin schlecht. Und ja, ich lasse es sein. Also das Endergebnis, was der Feind gerne erreicht, ist, dass wir an diesen Punkt kommen zu sagen, okay, dann lasse ich es lieber sein. Und nein, dann sind andere ja sowieso besser und mit mir war das eh nichts. Wenn der Heilige Geist überführt, dann weißt du, oh, an der Stelle, das hat Jesus gekränkt. Da kehre ich ganz schnell um, ich empfange Vergebung und dann ist das bereinigt. Also ihr versteht, Prophetie muss uns nicht immer vordergründig fröhlich machen. Es kann durchaus sein, dass das, was in uns bewegt, wo wir nicht unbedingt ein Lächeln auf den Lippen haben, aber wo wir trotzdem Klarheit haben, das war vom Herrn und hier an der Stelle will der Herr einfach, dass ich was ändere. Und das unter Verdammnis bringen bleibt immer allgemein. In dem Wesen von Verdammnis ist es nie eine Lösung, sondern der Wust oder das Durcheinander wird irgendwie immer größer. Und wir müssen das lernen zur Unterscheidung. Und natürlich sind unsere Reaktionen grundverschieden. Also auf Überführung muss die Reaktion sein, ich bitte um Vergebung und demütige mich, weil die Bibel sagt, wenn wir gesündigt haben, dass wir um Vergebung bitten sollen. Also Reaktion auf Überführung ist immer, ich renne zu Jesus, ich bitte ihn um Vergebung und er reinigt mich. Die Reaktion auf Verdammnis ist immer, ihm zu widerstehen mit den Aussagen des Wortes, wer ich bin im Herrn. Das sind zwei ganz verschiedene Reaktionen. Ja, wenn wir uns so verhalten, dann wird uns der Feind nicht unter Verdammnis bringen können. Also, Prophetie muss irgendwie einen Teil von Erbauung oder Ermahnung oder Trost haben. Und selbst wenn es eine starke Ermahnung sein sollte, die uns vielleicht nicht so fröhlich macht, dann wissen wir trotzdem, wenn das vom Geist Gottes ist, konkret, was wir zu tun haben. Dann glaube ich, dass Prophetie immer im Gesamtbezug zur Heiligen Schrift sein muss. Also Prophetien, die eine brutal gegenteilige Aussage treffen von dem, was das Wort Gottes sagt, sind falsch. Und das ist ganz besonders wichtig, wenn es von Propheten kommt, die mit großer Wucht und mit großen Emotionen und theatralischen drumherum daherkommen. Wenn die Aussage in der Prophetie, Aussagen des Wortes, stark widerspricht, dann ist es nicht vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist nicht mit sich selber gespalten ist oder mit sich selber in Verwirrung. Und so wie er die Schrift inspiriert hat, wird er auch Prophetien inspirieren und es wird absolut im Einklang mit dem geschriebenen Wort sein. 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, so zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk gerüstet. Also hier steht es geschrieben, dass die Bibel, die Schrift ist von Gott eingegeben und dass sie eine Menge tut in uns mit dem Ziel, dass wir richtig sind und für jedes gute Werk gerüstet. Jesaja 8, Vers 19. Wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Also eine ganz klare Anweisung aus dem Wort, dass wir als Kinder Gottes, um Offenbarung zu bekommen, um eine Weisung zu bekommen, nicht die Toten befragen dürften, nicht die Wahrsager, nicht irgendwelche Methoden zur Vorhersage der Zukunft, auch nicht die heute modernen, was es da alles geben mag, das ist alles verboten. Die Bibel sagt, hin zur Weisung und zur Offenbarung, nämlich von Gott. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Also wir, wenn wir Fragen haben, wir sollen den Herrn fragen. Und uns sind andere Kanäle von Totenbeschwörern oder Wahrsagern oder was auch jetzt heute Mode geworden ist, sind uns nicht erlaubt. Auch für mich besorgniserregend die Aktualität, was jetzt auch immer mehr in Büchern kommt, wo Leute über Engel Begegnungen schreiben und Engel und wie sie mit Engeln zusammenarbeiten und Engel rufen und Engel ihnen zu Diensten sind, das sehe ich sehr, sehr kritisch und es geht für mich unter diese Kategorie. Weil Paulus und die anderen Apostel und Jesus uns an keiner Stelle dazu auffordern, mit Engeln zu kooperieren oder mit ihnen zu sprechen. Und es gibt doch recht bekannte Leute im Reich Gottes, die das sehr vertreten. Wir sollen den Herrn fragen, wenn wir eine Frage haben. Ja, 2. Korinther 1, 17, noch eine Schriftstelle zum Thema, dass wenn der Heilige Geist durch ein prophetisches Wort spricht, dass er nichts anderes sprechen wird, als in seinem geschriebenen Wort steht. 2. Korinther 1, 17. Habe ich nun, indem ich mir dies vornahm, etwa leichtfertig gehandelt, oder was ich mir vornehme, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und das Nein, Nein gleichzeitig wären? Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, bei uns ist nicht Ja und Nein gleichzeitig. Und deshalb ist es beim Heiligen Geist auch nicht so. Es ist nicht bei ihm Ja und Nein gleichzeitig. Er wird nicht ein prophetisches Wort geben, was der Schrift widerspricht. Gott ist immer derselbe. Und er hat keine Gefühlsschwankungen oder verschiedene Stimmungen, dass dann plötzlich das Ja auf Nein wechselt oder dass plötzlich durch eine Prophetie etwas Gegenteiliges offenbart würde, als die Schrift sagt. Das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Immer wenn ihr von Offenbarungen lest, wo der sie empfangen hat, behauptet, dass bis zu ihm vorher diese Offenbarung noch niemand hatte, das ist immer ein ganz großes Achtungssignal. Und es gibt inzwischen einige Bücher, wo das Leute ganz klar schreiben. Also immer wenn jemand von der Offenbarung spricht und sagt, also bisher hatte die noch niemand, die habe jetzt nur ich und bisher war das verborgen, dann immer Antenne raus. Also ich schalte bei solchen Vorwörtern eigentlich schon ab, es lohnt sich den Inhalt nicht mehr zu lesen. Weil die Heilige Schrift ist der offenbarte Wille Gottes. Und Offenbarungen, die plötzlich etwas offenbaren, was es in der Schrift nirgendwo gibt, die sehe ich sehr, sehr kritisch. Das ist immer ja, so ein Kennzeichen, wo man genau hinschauen sollte, wenn das angekündigt wird. Da hat uns eine Offenbarung gegeben, die hatte noch nie jemand vor mir. Dann glaube ich, dass es irgendwie in jeder Prophezeiung einen Bezug zu Jesus Christus geben muss, weil einfach das Wort und Jesus eins sind. Na, Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Und man kann in dem Wesen einer Prophetie erkennen, welche Haltung hat diese Prophetie Jesus gegenüber. Offenbarung 19, Vers 10, da steht, bete Gott an, Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder aus der NGÜ übersetzt, bete vielmehr Gott an, denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Und Kolosser 1,18 steht, dass er das Haupt des Leibes ist der Gemeinde. Der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, dass er an allen den Vorrang habe. Also alle Art von Prophetie, die Jesus irgendwie ersetzt oder Jesus klein macht oder Jesus woanders hinrückt als an die ganz zentrale Stelle von allem, ist sehr kritisch zu betrachten. Sollten wir genau hinhören, ob das wirklich vom Heiligen Geist ist. Alle Arten von prophetischer Rede, die in irgendeiner Weise Jesu Opfer und seine alleinige Herrschaft irgendwie außer Kraft setzt oder an die Seite rückt oder dem irgendetwas hinzufügt, kommt nicht vom Geist Gottes. Also ein Bezug zu Jesus, dem Herrn der Gemeinde. Ein weiterer Punkt oder ein Prüfkriterium, welche Frucht wächst denn in der Person, die prophezeit? Da lese ich uns mal eine Stelle aus Römer 14,17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Dann haben wir die Frucht des Geistes aus Galater 5, das ist uns geläufig. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Und ganz besonders bei einem Propheten müssen diese Früchte erkennbar sein. Dann steht in Matthäus 7,15 eine Warnung von Jesus selber. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und ein Kriterium, woran man erkennt, ist das jetzt hier ein Wolf im Schafskleid oder ist das ein Prophet von Gott? Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornentrauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also ein Hinweis, wie ist die Frucht? Wie ist der Lebenswandel der Person? Und ich würde eine grundsätzliche Vorsicht walten lassen. Ich würde nicht sagen, pauschal ist das alles ungültig oder falsch, aber ich würde eine hohe Vorsicht walten lassen, wenn Personen in ihrem Leben sehr chaotische, extrem schräge Lebensumstände haben, aber sehr viel anderen Leuten prophezeien. Ich denke, dass wenn der Heilige Geist jemand sehr stark als prophetischen Kanal benutzen will, also über das Maß hinaus, dass wir alle prophetisch reden sollen und können, dann muss in dem Leben dieser Person müssen grundsätzliche Dinge in Ordnung sein und klar sein. Es muss eine gute Frucht zu sehen sein. Und ich habe da große Bedenken, wenn ja, in anderen Lebensbereichen eigentlich Chaos tobt und nicht Gott die Ehre bekommt, sondern der Feind. Und da Dinge ablaufen, die Bibel Sünde nennt und verkehrt, da würde ich Vorsicht walten lassen, was prophetische Wörter angeht. Ich habe noch eine Liste zusammengestellt von falschen Früchten, bezogen auf die Schriftstelle, wo Jesus hier sagt, hütet euch vor den falschen Propheten und ihr könnt sie an ihren Früchten erkennen. Und eine Liste, die ich so gefunden habe, an falschen Früchten wäre Stolz, Arroganz, Übertreibung, Unaufrichtigkeit, Habgier, finanzielle Verantwortlosigkeit oder ja, eben andere Lebensbereiche, die total im Chaos sind. Das ist eine Liste von verkehrten Früchten. Ja, ein weiteres Prüfkriterium ist natürlich, dass die Prophetien, die von Gott kommen, eintreffen. wenn es sich um Prophetien handelt, die irgendwie Dinge vorhersagen. Wir haben ein Beispiel in der Apostelgeschichte, da gab es einen Prophet Agabus und es steht geschrieben, dass er aufstand und eine Hungersnot prophezeite, die dann auch eintraf. Also Prophetien, die von Gott kommen in der Form, dass sie etwas vorhersagen, die treffen natürlich auch ein. Das steht auch so in der Stelle 5. Mose 18. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir denn das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Also Prophetien von Gott treffen ein. Wobei wir bei diesem Prüfkriterium vom Heiligen Geist geleitet sein müssen, weil manches Eintreffen von Prophetie, glaube ich, sehr, sehr viel später stattfindet, als wir manchmal denken. Das kann manchmal Jahrzehnte sein, dass eine Prophetie eintrifft. Dann habe ich noch einen Punkt hier. Wenn vorhergesagte Dinge eintreffen, dass das kein abschließender Beweis ist, dass die Prophetie von Gott war. Wenn vorhergesagte Dinge eintreffen, ist das noch kein abschließender Beweis für ihre Echtheit. Und zwar lese ich uns da aus 5. Mose 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Also diese Schriftstelle ist absolut aktuell. Und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Also es gibt Propheten, die in der Lage sind, ein Zeichen zu geben oder ein Wunder zu machen. Aber wenn der Inhalt ist, lass uns anderen Göttern nachlaufen, dann sollst du trotzdem nicht auf sie hören, auch wenn sie ein Wunder machen können. Und diesen Reifegrad, allgemein gesprochen, haben wir leider noch nicht erreicht in unserer westlichen Christenheit. Und den müssen wir unbedingt erreichen. Ich habe ein ganz praktisches Beispiel dafür. Ich habe mir auf YouTube was anschauen wollen von einem Prediger, der wohl in unserem Land sehr populär geworden ist, aus dem katholischen Bereich. Und der Heilige Geist ist da freundlich, weil ich nicht so gerne viel Zeit damit verbringe, irgendwelche Sachen anzuschauen, die ich eigentlich gar nicht anschauen will, weil ich nicht glaube, dass ich da wirklich was lerne. Oder falsche Lehren, alles Mögliche lesen muss, um das rauszufinden. Und der Heilige Geist hilft mir da oft, dass ich punktuell die Seite in einem Buch aufschlage, die ich wissen muss. Oder das Video anklicke auf YouTube, was eben für mich wichtig ist und nicht erst noch 10 andere vorher gesehen haben muss. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ich klicke wahllos ein Video an und der Titel der Lehre war, da ging es um die Faszination. Faszination, die wir haben oder in uns ist. Wie gesagt, ein ganz bekannter Lehrer, sehr, sehr populär in unserem Land. Und er redete über die Faszination, die in uns ist und die Fähigkeit, wie wir von Dingen fasziniert sein können und wie wir alle uns für Sachen begeistern können und brachte Beispiele. Ein oder erstes Beispiel war, wie oder was Menschen in der Lage sind zu bauen, was Menschen an Bauwerken bauen können, an Schönheit in einem Bauwerk und wie wir wieder darum durch unsere Fähigkeit in uns fasziniert sein zu können, eben von diesem Bauwerk fasziniert sein können. Und er brachte als Beispiel für ein Bauwerk, wo wir dran messen können, wie wir fähig sind, uns zu begeistern für was Schönes, Taj Mahal. Also wisst, was Taj Mahal ist? Ist diese Götzentempelanlage in Indien. Und weil der Prediger mit Multimedia-Show und perfekter Bühnenshow arbeitet, tauchte das Bild riesig vorne auf einer Leinwand auf, die vielleicht 20 Meter breit ist. Und es sitzt eine Konferenz mit tausenden Gläubigen und hört andächtig zu, wie ein Prediger lehrt über die Faszination in uns, die Fähigkeit, wie wir uns für schöne Dinge begeistern können, zum Beispiel für so ein herrliches Bauwerk wie Taj Mahal. Da Jesus da in mir lebt, der spürt schon Schmerzen, wenn wir durch Mazedonien fahren mit unseren Jugendlichen und die 145 Moscheen zählen. Das tut mir weh. Und ich sehe das und nach 10 Minuten weiß ich, danke. Was da man für Wunder tun kann, wie viel das toll finden, spielt dann für mich keine Rolle mehr. Alleine dieses Bauwerk zu zeigen in der Lehre, wo es um Gott gehen soll, tut mir leid. Also von daher ist das hochaktuell, dass Leute auftreten, Propheten, die ein Zeichen tun oder ein Wunder tun können. Und wenn sie sagen, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieser Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Jener Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte fortschaffen. Also das ist 5. Mose 13 zu dem Punkt, ja, wenn was mit einem Zeichen oder einem Wunder einhergeht, ist das nicht ein abschließender Beweis für die Echtheit oder dafür, dass der Heilige Geist hinter dieser Aussage ist. Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Also diese Frau war offensichtlich dämonisch begabt, Menschen die Zukunft vorhersagen zu können, sonst hätten die Leute nicht so viel dafür bezahlt. Sonst hätte man damit keinen Gewinn machen können. Also sie hatte offensichtlich eine übernatürliche Fähigkeit. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Hochinteressant ist, vom reinen Wortlaut her sagt diese Frau nichts Falsches. Sie rennt hinter Paulus her und schreit, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Eine Wahrsagerin mit einem Wahrsagegeist. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also ich habe mich hier belesen, dass ganz konkret der Geist, der hier genannt wird im Urtext, ist ein sogenannter Python-Geist. Und hier haben wir ein Beispiel der Apostel, dass sie im Geist unterscheiden konnten, weil der Wortlaut war richtig. Aber es war ein Wahrsagegeist. Und Paulus konnte unterscheiden, wo das herkommt. Er war nicht zu sagen, ja, hört auf die Frau, genau, wir sind die Höchsten des Gottes, wir sind die Knechte des Allerhöchstens. Genau, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Sondern Paulus hat es unterscheiden können, wo kommt es her, welcher Geist redet hier? Das ist ein starkes Beispiel im Neuen Testament für uns aufgeschrieben, es gilt zu unterscheiden. Ein weiteres Prüfkriterium für Prophetie, dass das Wesen vom Heiligen Geist Frieden und Freiheit ist. Und 2. Korinther 3,17 sagt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Oder Römer 8,15, ihr habt nicht wieder einen Geist der Knechtschaft empfangen zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Oder 1. Korinther 14,33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ein anderes Wort an dieser Stelle ist Verwirrung, sondern des Friedens. Also Knechtschaft, Verwirrung oder Angst kommen nicht vom Heiligen Geist. Ja, ein weiterer Punkt. Ich glaube, dass Prophetie auch von religiösen Geistern sein können. Religiöse Geister zitieren auch Bibelstellen. Aber Bibelstellen ohne den Heiligen Geist töten. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, 6. Und religiöse Geister bringen Tod hervor. So, Prophetie soll also beurteilt und geprüft werden. Da haben wir jetzt einige Punkte gehört. Ich will uns das nochmal lesen, dass das normal ist und in Ordnung ist. Wie steht es mit den prophetischen Reden aus der NGÜ? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur 2 oder 3 das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Also die anderen Gläubigen. Das ist nicht irgendwie nur Chefsache oder von jemand, der irgendwie speziell dafür ist. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Oder aus der Hoffnung für alle, auch von den Propheten, die Gottes Botschaften empfangen, sollen 2 oder 3 sprechen, die anderen sollen das Gesagte deuten und beurteilen. Dann haben wir auch ein Beispiel im Apostelgeschichte 17, wo Paulus und Silas in Beröa lehrten, in der Synagoge der Juden. Und dann steht, diese waren edler als die in Thessalonisch. Sie nahmen mit aller Bereitlichkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Also hier haben wir nochmal so einen Lehrsatz. Also man kann etwas bereitwillig aufnehmen und trotzdem anhand der Schriften prüfen. Das meint nicht, ich lehne erstmal sowieso alles ab. Oder ich habe jetzt so viel Angst vor falscher Prophetie, dass ich am besten alles gleich nicht mal will. Sie nahmen das bereitwillig auf und sie prüften anhand der Schriften. Das ist der Maßstab und das muss er bleiben. Und wir werden noch viel anhand der Schriften zu prüfen haben. Und das ist ein starkes Vorbild von den Gläubigen hier in Beröa. Also wir haben gesehen, prüfen und beurteilen ist wichtig und schriftgemäß und bedeutet eben nicht eine Haltung von Ablehnung oder von grundsätzlichem Misstrauen. Hier habe ich noch einen Merksatz. Jeder Gläubige, der prophezeit und damit ein Werkzeug des Heiligen Geistes zur Erbauung der anderen sein will, wird begrüßen und damit einverstanden sein, dass die anderen Gläubigen seine Prophetie prüfen und beurteilen. Das gibt allen Beteiligten und der Person, die prophezeit, Sicherheit und Schutz vor falschen Entwicklungen. Wenn wir überlegen, wir hatten manchen Konflikt hier, weil Personen genau das nicht erlaubt haben. Ich habe das vom Herrn und das war vom Herrn und ihr müsst einsehen, das war vom Herrn und keiner darf das prüfen. Was ich höre, ist vom Herrn, Punkt. Genau das ist das Problem. Und wir haben genug Schriftstellen gesehen, dass das ein unbiblisches Verhalten ist. Keiner von uns darf sagen, das habe ich vom Herrn gehört und ihr braucht das gar nicht mehr prüfen, das ist vom Herrn. Das funktioniert vielleicht bei Diensten, die keine Rechenschaft geben und umherreisen, aber in einer Gemeinschaft mit verbindlichen Beziehungen funktioniert das nicht. Und dort wird es offenbar, wie falsch das ist. Also jeder Gläubige, der prophezeit und damit ein Werkzeug des Heiligen Geistes zur Erbauung der anderen sein will, wird begrüßen und damit einverstanden sein, dass die anderen Gläubigen seine Prophetie prüfen und beurteilen. Von daher, wie wir das ja auch praktizieren, wenn wir etwas wahrnehmen vom Herrn, dann ist es sinnvoll, Formulierungen zu brauchen wie ich habe den Eindruck oder ich glaube, der Herr will das und das sagen oder ich habe hier so einen Gedanke, denk darüber nach, vielleicht ist das auch total abwegig, aber irgendwie denke ich, das und das will Gott sagen. Und dann ist es frei, dass der andere damit umgehen kann und kann das prüfen und kann das annehmen oder verwerfen. Und für den, der eine Prophetie gibt, setzen wir voraus, das war vom Heiligen Geist und das war von Gott und richtig. Selbst wenn die Person, die die Prophetie empfängt, die verwirft oder sagt, nee, das lehne ich ab, dann ist das für den, der die Prophetie gegeben hat, auch kein Problem. Der Prophet ist nicht verantwortlich dafür, dass das umgesetzt wird oder angenommen wird. Also wir geben, wie wir das mal gesagt haben, auf der ausgestreckten Hand und der andere ist wirklich frei, das zu nehmen oder nicht. Und ganz besonders sollten wir in unseren Formulierungen vorsichtig sein, wenn es doch Dinge sind, die in dem Leben dessen, der es hört, ganz starke, tiefgreifende Entscheidungen herbeiführen würden oder ganz massive Veränderungen. Dort sollten wir vorsichtig sein in unseren Formulierungen. Ich glaube, dass der Geist Gottes auch solche Dinge durch uns redet. Und auch durch mich hat er schon solche Sachen geredet. Aber es ist gut und ratsam zu sagen, ich habe ja so einen Gedanke, prüft das mal, ob ihr das so sehen könnt. Ich glaube, dass Gott das und das sagt. Und dann ist da Freiheit. Und der Heilige Geist ist Geist Gottes genug, das auch durchzubringen, was er sagt. Und ja, das Gegenüber, was auch einen Heiligen Geist hat, der das hört, der Heilige Geist wird auch in ihm wirken. Und so haben wir eine hohe Sicherheit, dass das Reden Gottes, was wirklich von ihm war, das kommt durch. Auch wenn vielleicht vordergründig die Person sagt, oh nee, oder das nicht hören will. Das kommt durch. Wir müssen das nicht mit eigengemachter Autorität verstärken oder dort selber Druck dahinter setzen, das zu erzwingen. Also über Prophetie Drücke aufzubauen, was Bestimmtes zu erreichen, das ist ein Zeichen von Unreife und das sollten wir nicht machen. Die Aussagen, die in echter Freiheit gesagt werden, die haben die meiste Kraft. Und wenn diese Freiheit da ist, dann kann der Heilige Geist diese Aussage mit dem Gewicht versehen, wie er das gerne möchte. Und das ist sehr, sehr gut. Also zurück zur Eingangskernaussage. Prophetie ist eine Gabe, wo Paulus sagt, mehr noch, dass er weissagt. Ich will, dass er das alle macht. Also jeder, der das möchte, wird prophetisch sein können. Es kann sehr verschieden sein. Ich denke, dass wir auch verschieden viel prophezeien. Aber jeder, der das möchte, wird das bekommen. Weil es ein Werkzeug ist, die Standardangriffe des Feindes zu überwinden. Und deshalb ist es so gut. Und ich glaube, deshalb war es Paulus so wichtig, diese Gabe so herauszuheben. Ja, die Prüfkriterien, wie soll ich das sagen, die würde ich erst abrufen, wenn beim Hören irgendwie im Bauch sich was regt. Wenn, also ich sag mal, wenn dir das so ein bisschen wie Spanisch vorkommt, dann kannst du Prüfkriterien hernehmen, stimmt das eigentlich überein mit dem Wort? Die Person, die mir das prophezeit, hat die eigentlich in ihrem eigenen Leben Früchte oder ist das nur Chaos? Oder macht diese Prophetie irgendwie Jesus klein? Oder? Also wir müssen jetzt nicht, wenn wir in der Jobsgruppe von jemandem Eindruck hören, erst diese 9 Punkte durcharbeiten, um dann zu sagen, ja, das kann schon von Herrn gewesen sein. Na? Aber wenn du merkst, was war denn das? Dann kannst du das rausholen und sagen, Moment, da muss ich mal beten, mal nachschauen, mal lesen. Und bei Prophezeiungen, die in unserem Leben doch starke Entscheidungen herbeiführen oder unserem Leben wirklich eine massive Richtungsänderung geben, da glaube ich, dass es ganz häufig so ist, dass die Prophetie eine Bestätigung ist für etwas, was in uns schon irgendwie da ist. Wenn da eine Prophetie kommt, wo in uns noch gar nichts davon da war, dann heißt das nicht, dass die falsch ist, aber dann dürfen wir das wirklich prüfen. Und wenn wir nicht viel damit anfangen können, ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, Heiliger Geist, ich leg dir das hin. Und wenn das wirklich dein Reden ist, dann muss da auch in meinem Herzen ein Zeugnis wachsen. Also das berühmte Beispiel, dass eben eine Prophetie kommt, dass der Herr dich jetzt in Afrika gebraucht und du in der Lehmhütte wohnen wirst und das für dich ganz grausig ist, die Vorstellung, und du noch nie in deinem Leben einen Gedanke daran verschwendet hast, dann würde ich die Prophetie einfach dem Heiligen Geist hingeben und sagen, Geist Gottes, ich brauche auch selber dieses Zeugnis. Also ich habe einige Leute kennengelernt, die solche Entscheidungen getroffen haben aufgrund von Prophetie oder von ja, Sachen, die von anderen ihnen gesagt wurden, ohne ein eigenes Zeugnis. Und das ist hochgradig gefährlich. Und davon würde ich ganz sehr abraten. Also da spielt oft eine Angst mit, eine Rolle, einen Plan Gottes zu verpassen. Man will ja auch gehorsam sein. Man will ja auch das tun, was Gott hat. Aber der Heilige Geist redet nicht ausschließlich über jemand anders zur Tür über eine Sache und zur Tür überhaupt nicht. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das so passiert. Und wenn so ein ganz anderer Punkt, so eine ganz andere Sache, über die du noch nie nachgedacht hast, die du noch nie im Herzen bewegt hast, zu dir kommt und die ist wirklich von Gott, dann wird das aber anfangen, in dir etwas zu bauen oder hervorzubringen, wo du nach einer gewissen Zeit weißt, ja, das ist auch mein Zeugnis, das ist auch in meinem Herzen. Aber es ist tragisch, dass Leute in andere Länder gingen oder bestimmte Dienste begonnen haben, allein aufgrund einer Prophetie, ohne selber in irgendeiner Weise dieses Zeugnis zu haben. Das reicht dann in manchen Situationen einfach nicht. Ja, aber wenn wir uns auf der Ebene bewegen, die ich die untere Ebene bezeichnen würde, wo wir prophetische Eindrücke geben, die den Charakter der Ermutigung und des Trostes haben, dann müssen wir natürlich nicht erst unser 9-Punkte-Prüf-Scanner-Software da drüber gehen lassen. Wir können das annehmen und für uns nehmen und zu unseren Herzen sprechen lassen. Und ja, da möchte ich uns einfach insgesamt wieder ermutigen. Lasst uns weitergehen damit, in unseren Haustreffen Sprachen zu beten, auszulegen, zu prophezeien, Eindrücke weiterzugeben. Lasst uns damit weitergehen, dass wir darin erfahrener werden, reifer werden, der Heilige Geist mehr Raum hat und das reden kann, was er reden möchte. Lass uns da weitermachen damit. Das ist sehr, sehr gut. Zum Schluss möchte ich da noch eine Stelle zitieren aus dem Petrusbrief, dass wir sehen, wir bewegen uns da ganz klar nach den Anweisungen der Apostel. Und zwar ist das 1. Petrus 4, Vers, ich lese mal ab 8, oder von Vers 7 ist auch gut. Also 1. Petrus 4, 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und dann nochmal die Detailerklärung. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das ist wunderbar. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du Gaben gibst, Gnadengaben. Wir danken dir, dass wir hier auf der Erde sowas haben dürfen und uns darin bewegen dürfen, was übernatürlich ist, was vom Himmel kommt. Dass wir diesen Schatz vom Himmel haben können in irdischen Gefäßen, wie es dein Wort sagt. Wir danken dir heute für die Gabe der Prophetie. Wir danken dir, dass du sagst in deinem Wort, ich habe der Gemeinde Propheten gegeben. Und Herr Jesus, wir wollen das haben, was du für uns hast. Und es soll wachsen, wie du es willst, Herr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir nicht gebremst sind oder behindert sind, wo wir vielleicht da negative Erfahrungen gemacht haben, wo mit Prophetie und prophetisch Reden irgendwie was Verkehrtes oder Schlechtes gemacht wurde oder gelaufen ist. Ich bete darum, dass du jedem von uns hilfst, wo da vielleicht irgendwas Negatives gelaufen ist, dass diese Gabe nicht länger verdorben bleibt, sondern dass wir das ganz neu sehen können, dass das gut ist und von dir kommt. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du in uns da Mut und Kühnheit etablierst und Freude in Freiheit, das zu üben. Danke, Herr, für die klare Anweisung deinem Wort. Danke, Herr, dass wir prüfen dürfen und können. Danke, Herr, dass uns das beschützt, irgendwie, dass falsche Sachen sich einschleichen könnten. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, auch da unsere Scham zu überwinden oder unsere Furcht, einen Fehler zu machen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du unseren Jobsgruppen noch mehr Freiheit dazu schenkst. Danke, lieber Herr, für alles, was wir da schon haben dürfen. Und jetzt bete ich einfach, dass dieser Kanal von Ermutigung und Stärkung und Trost noch viel, viel größer wird, dass da noch viel mehr fließt, Herr. Dass wir stärker in dieser Gabe uns trösten, als vielleicht mit menschlichen Worten. Ich bitte dich, dass da mehr Freiheit kommt, Jesus. Dass wir Scham ablegen können oder Furcht, dass alle Beklemmung, alles, was uns da irgendwie hält, dass das weggeht aus unserer Mitte. Danke, Herr, für dieses Privileg, für diese Gaben, die du gibst. Danke für die Gabe der Prophetie. Wir heißen das willkommen, Jesus. Und ich will dich ermutigen, wenn du auch in dieser Gabe gerne wachsen willst, kannst du ihm das sagen. Kannst du ihm sagen, ja, Herr, gebrauche auch mich. Ich möchte auch so ein Kanal sein für übernatürliche Ermutigung und Trost und Ermahnung. Und es ist so, dass der Reichtum im Himmel nie aufhört, auch wenn wir viel mehr prophezeien. Das wird nie alle. Das ist ein unendlicher Reichtum, der in dieser Weise vom Himmel abfließt zu uns hier auf die Erde. Und Herr, das will ich dich bitten im Namen Jesu, dass du uns als Körperschaft, als Gemeinde von den Erlebnissen heilst, wo Leute hier aufgetreten sind. So spricht der Herr. Und niemand prüft das, weil das ist das reine Wort Gottes gewesen, wo uns das beschädigt hat, wo uns das verletzt hat, wo uns das irgendwie das verdorben hat, das ganze Ding mit Prophetie und mit Eindrücke haben. Ich bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du uns als Gemeinde davon heilst. Herr, besonders die in dem Konflikt richtig, in den Konflikten richtig drinne waren, richtig nahe beteiligt waren, bitte ich dich, dass du sie heilst. Dass du alles wegnimmst, was da vielleicht seitdem entstanden ist, zu sagen, boah, Prophetie, nee, lieber erstmal nicht. Ich bete, dass alles, was religiöse Geister da irgendwie ausbreiten konnten und gebracht haben bei uns, dass du uns davon freimachst, Herr. Und Herr, wir verpflichten uns dazu, dass wir begehren, dass du uns diese Gabe schenkst, dass wir Menschen dienen können mit prophetischer Rede. Und wir verpflichten uns dazu, Leute zu sein, die sagen, du darfst das prüfen. Du hast die Freiheit zu sagen, nein, das nehme ich nicht an. Wir verpflichten uns dazu. Herr, wir gehen da heute eine Entscheidung ein vor dir, Herr. Wir wollen Leute sein, die diese Demut haben und sagen, das darf beurteilt werden. Und wenn ich noch so überzeugt bin, das war der Herr, wenn eine Reihe von Geschwistern um mich herum zu dem Schluss kommt, wir können das nicht so sehen, dann darf das so sein. Wir wollen Leute sein, die in Erwägung ziehen, dass wir uns irren können. Herr, wir wollen von David lernen. Auch er war nicht der Meinung, unfehlbar zu sein. Auch er hat gebetet, Herr, prüfe mein Herz. Prüfe, wie ich es meine, damit ich nicht etwa auf einem Weg der Mühsal bin. Und Jesus, so bete ich, dass der Hochmut und der Stolz dieser religiösen Geister, alles, was da an Fragmenten noch irgendwie in unseren Köpfen ist, dass du das heute rausnimmst. Ich bete, dass wir in eine völlig neue Freiheit kommen von prophetischer Rede und auch Manifestationen des Heiligen Geistes. Herr, alles, wo uns seelische Dinge irgendwie was verdorben haben, bete ich, dass da Reinigung kommt jetzt. Jesus, ich bete, durch dein Blut soll das gereinigt sein. Heiliger Geist, du darfst tun hier, was du tun willst. Wenn du dich manifestieren willst, wie auch immer du das machen willst, Herr, du darfst es tun. Du darfst es tun, Herr. Ja. Amen.